Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Energielotse. Wie du vielleicht schon weißt, haben wir in den bisherigen Folgen schon viele Bereiche rund um das Thema Energiewende abgedeckt. Zum Beispiel Geld, Strom oder auch deine Möglichkeiten als Mieterin und Mieter. Ein großes Wort schwingt dabei immer mit: Zukunft. Denn um die geht es ja bei der Energiewende immer. Und Zukunft bedeutet Veränderung, Verbesserung, eben Innovation. Und deshalb wollen wir uns heute genau damit befassen. Um Innovation soll es gehen. Was ist eine Innovation eigentlich genau? Welche Innovationen gibt es? Und was sollen sie dir als Kunde oder Kundin bringen? Und was der Gesellschaft? Beginnen wir mal mit einer kurzen Definition. Bei einer Innovation geht es darum, etwas Neues zu schaffen. So viel ist klar. Dabei kann es sich um eine Verbesserung eines Produktes handeln zum Beispiel, aber auch um ein völlig neues Produkt.
Ich glaube, das wird wirklich was helfen, wenn jeder Mensch wirklich nachdenkt, was braucht er? Was ist wirklich Luxus und inwieweit kann man das wirklich sparen? Ich meine, an meine eigene Nase fassen.
Ich denke, desto höher die Technik, die Forschung ist, desto mehr wird für Strom benötigt, finde ich. Aber ich bin 82, ich kann ja eine andere Meinung haben wie jüngere Leute.
Innovation. Ich denke, technische Innovation ist der Schlüssel, um langfristig eine energiefreundlichere Zukunft zu schaffen.
Ganz viel regenerative Energie auf jeden Fall für mich. Da finde ich, muss ganz viel gemacht werden. Also Solar, Windenergie, ich glaube, da kann man schon ganz viel mit ändern. Ja, die Autos mehr aus der Stadt verbrennen, aus Fahrrad steigen, mehr Grün wieder bepflanzen, alles ein bisschen naturfreundlicher, weniger Müll wäre schön. Ja.
Es kann ja nur die eine Richtung sein, ne? Also weniger fossile Brennstoffe, mehr erneuerbare Energien. Und das würde bedeuten, dass wirklich dieses Thema Wind- und Solarenergie muss eigentlich noch viel mehr in den Vordergrund rücken, dass wirklich auf jedem Dach Energie erzeugt wird, damit wir irgendwann wirklich alle, ne, also der günstigste Energieträger eigentlich Strom ist. Und da sind wir noch lange nicht. Und das sehe ich eigentlich, es müsste eigentlich der Weg in die Zukunft sein.
Die Bedeutung von Innovation für die Energiewirtschaft. Die klassischen Märkte für die Energiebranche verändern sich. Durch digitale Transformation von Unternehmen, durch Elektromobilität, durch dezentrale Energiespeicher oder durch virtuelle Kraftwerke. Herausforderungen wie der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiepreisbremse haben deutlich gemacht, dass für die Energieversorger ein Schwerpunkt auf effizienteren und schlankeren Prozessen liegt, beziehungsweise liegen sollte. Denn nur so lassen sich innovative Leistungen für die Kundinnen und Kunden auch in Zukunft anbieten. Außerdem ist die Einhaltung der Klimaziele nur durch eine Vielzahl an Innovationen möglich. Deshalb wollen wir dir heute einen Überblick über eben aktuelle Themen geben, aber auch über Innovationen, die erst gegen 2030 wichtig werden. Fangen wir doch erst einmal ganz einfach an. Und es klingt vielleicht sogar zu simpel, um hier als Innovation aufgeführt zu werden. Aber das Wichtigste, zu wissen, was man gerade verbraucht. Denn nur mit einer allgemeinen Transparenz über Erzeugung und Verbrauch lassen sich Anwendungen überhaupt starten. Im Gewerbe- und Industriesektor ist dies bereits gegeben. Der Großteil der Privatkundinnen und Kunden erhält allerdings einmal im Jahr eine Abrechnung mit dem Verbrauch und besitzt noch einen alten analogen Ferraris-Zähler. Das ist dieser schwarze Klotz im Zählerkasten in eurem Keller. Bis 2032 wird deshalb der digitale Stromzähler in jedem Haushalt Pflicht. Hauptziele dieser Maßnahme, also dieses digitalen Stromzählers: Förderung der Digitalisierung und die Schaffung von Transparenz. Digitaler Stromzähler oder Smart Meter. Was ist was? Bei dem verpflichtenden Umstieg auf eine digitale Messeinrichtung gibt es zwei Systeme zur Umrüstung. Manche Haushalte bekommen einen digitalen Stromzähler, andere einen Smart Meter. Der digitale Stromzähler hat grundsätzlich die gleichen Funktionen wie ein analoger Stromzähler mit Drehscheibe, nur dass er den Verbrauch eben digital misst und ihn auch über ein Display anzeigt. Er empfängt weder Daten noch versendet er welche. Das bedeutet, der Verbrauch muss auch weiterhin von uns analog abgelesen werden. Ein Smart Meter funktioniert zunächst genauso wie ein digitaler Stromzähler. Was ihn jedoch besonders macht, ist ein zusätzliches Kommunikationsmodul. Dieses sogenannte Smart Meter Gateway wird mit dem Stromzähler verbunden und kann anschließend Daten senden und empfangen. Aufgrund dieser Daten können zum Beispiel Geräte automatisch zu bestimmten Tageszeiten laufen, an denen die Strompreise günstiger sind. Super praktisch. Und das sind die Vorteile der digitalen Messeinrichtung. Zugegeben, bis hierhin klingt der Wechsel der Stromzähler nicht besonders einladend. Und doch schaffen die neuen digitalen Geräte auch sinnvolle Möglichkeiten. Und sie sind für die Umsetzung der Energiewende besonders bedeutsam, wie der Ausbau der Stromnetze. Denn nur wenn man weiß, wie hoch die Nachfrage ist, kann man die Erzeugung überhaupt steuern. Und das ist bei den volatilen Energieträgern wie Sonne und Wind gar nicht mehr so einfach wie früher bei Kohle oder Atomstrom. Diese haben damals einfach konstant Energie geliefert und dann mussten andere Erzeuger, wie zum Beispiel Gaskraftwerke, abgeschaltet werden, wenn zu viel Strom im Netz war. Mit dem Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom sowie dem gleichzeitigen Ausbau der erneuerbaren Energien steigt auch die Komplexität des Energiesystems. Es werden immer mehr Zahlen und Daten und Fakten benötigt, um das Energiesystem bzw. das Stromnetz stabil halten zu können. Dynamische Tarife. Dynamische Tarife sind zurzeit in aller Munde. Dynamische Tarife, was ist das denn eigentlich genau? Und vor allem, für wen ist der geeignet? Auch für mich und dich zum Beispiel? Der dynamische Tarif ist ein an die Energiebörse gekoppelter Strompreis zu einer gewissen Uhrzeit. Ein Beispiel: Ist im Sommer um 12 Uhr viel Strom aufgrund von Photovoltaikerzeugung im Netz, wird der Strom entsprechend günstig. Der Begriff Innovation ist hier, naja, allerdings in Gänsefüßchen zu setzen, denn ab 2025 werden Stromlieferanten gesetzlich verpflichtet, einen dynamischen Stromtarif anbieten zu müssen. So wird das Thema, naja, in absehbarer Zeit für alle Marktteilnehmer relevant sein. Der Gesetzgeber hat aber hier einige Gestaltungsspielräume. Der einfache, dynamische Tarif hat folgende Eigenschaften: stündlich wechselnde Preise auf Basis des Day-Ahead-Spotmarkts. Messung des Verbrauchs stundengenau oder viertelstündlich über ein intelligentes Messsystem. Und monatliche Abrechnung auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs. Zudem muss der Lieferant potenzielle Kundinnen und Kunden über die Chancen und Risiken dieses dynamischen Stromtarifes aufklären. Verbraucher, die zu Hause eine Photovoltaikanlage mit Speicher, eine Wärmepumpe oder ein E-Auto betreiben, erhalten mithilfe dynamischer Tarife die Möglichkeit, ihren Verbrauch in günstige Tarifzeiten zu verschieben und damit von den stündlichen Preisschwankungen des Spotmarkts finanziell zu profitieren. Zur aktiven und smarten Steuerung ist jedoch neben dem intelligenten Messsystem auch ein Energiemanagementsystem nötig. Dynamische Stromtarife sind also für Kundinnen und Kunden, die ihren Verbrauch entsprechend verschieben können. Dafür solltest du allerdings mindestens eine Photovoltaikanlage und einen Speicher besitzen. In dem Fall liegt das Einsparpotenzial bei rund 100 Euro im Jahr. Richtig interessant wird es aber, wenn du eine Photovoltaikanlage und einen Speicher mit einem E-Auto ergänzt oder und eine Wärmepumpe nutzt. Denn das sind große Verbraucher und deshalb liegt bei ihnen auch ein großes Einsparpotenzial vor. Wir sprechen hier wirklich von mehreren hundert Euro. Vor allem, wenn du dein Auto vorrangig über die Photovoltaikanlage und egal zu welcher Uhrzeit laden kannst, profitierst du von dynamischen Stromtarifen. By the way, dynamische Tarife sind eigentlich gar kein so neues Konzept. Die vereinfachte Form gibt es bereits seit den 80er Jahren, als sie Doppeltarif oder Hoch- und Niedertarif genannt wurden. Schön und gut, aber warum gibt es eigentlich dynamische Tarife? Der Stromverbrauch und die Erzeugung müssen aufgrund der schwankenden Erzeugung von Photovoltaik und Wind in Balance gehalten werden. So vielfältig mögliche Zielgruppen auch sind, so unterschiedlich entwickelt sich die Gestaltung von dynamischen Tarifen im Markt. Und es ist alles dabei, Vom Vario-Tarif, der auch ohne intelligentes Messsystem genutzt werden kann, bis hin zum dynamischen Tarif, der in ein Home Energy Management System, kurz HEMS, eingebettet ist, um von den Preisschwankungen auf den Märkten durch aktive Lastverschiebung maximal profitieren zu können. Interessant werden in Zukunft aber vor allem Varianten sein, die dabei helfen, die Tariflogik für den Kunden zu vereinfachen, Preisrisiken zu reduzieren oder zusätzliche Features zu integrieren. Das intelligente Messsystem als Basis. Um einen dynamischen Tarif korrekt abrechnen und bilanzieren zu können, brauchst du dringend ein intelligentes Messsystem. Aufgrund der noch geringen Verbreitung in Deutschland und dem weiter recht langsamen Rollout ist das Marktpotenzial aber noch ausbaufähig. Dynamische Tarife können für viele Zielgruppen aus unterschiedlichen Gründen interessant sein. Zum Beispiel, der E-Autofahrer möchte günstig laden. Oder Prosumer, also Menschen, die sowohl produzieren als auch konsumieren, möchten alle ihre Energieflüsse optimieren. Technikbegeisterte wollen auch kleinteilige Effekte nutzen und neben den großen Verbrauchern auch smarte Haushaltsgeräte integrieren. Oder der private Consumer, der im Mehrfamilienhaus wohnt, möchte zumindest etwas mehr Transparenz und sein Verhalten bei Bedarf anpassen können. HEMS, Home Energy Management System. Ein HEMS ist der digitale Energiemanager bei dir zu Hause. Aber was managt der denn eigentlich genau? Ein HEMS entfaltet seine Stärken erst richtig, wenn du eine Photovoltaikanlage mit Speicher, Wallbox und gegebenenfalls eine Wärmepumpe und smarte Anwendung hast. Beispielsweise eine Funksteckdose, eine Rollladensteuerung, Lichtsteuerung und so weiter und so weiter. Das HEMS managt die Stromflüsse. Es prüft, wie viel Energie erzeugt wird und gleicht diese ab mit der Prognose, wie viel Strom erzeugt wird. Daraufhin verteilt das HEMS diesen Strom bestmöglich. Ich habe mal ein Beispiel für dich. Stell dir vor, du füllst deine smarte Waschmaschine oder deinen smarten Trockner und hast in der App bereits eingestellt, dass diese Geräte nur den eigenen Photovoltaikstrom verwenden sollen. Oder, um das Thema dynamische Tarife von vorhin noch einmal aufzugreifen, nutzt du die Geräte nur dann, wenn der Preis an der Börse unter 15 Cent zuzüglich Steuern steht. Das funktioniert natürlich auch mit dem E-Auto und dessen Ladung. Oder mit einem Pufferspeicher bzw. Warmwasserspeicher. Das Ziel ist dabei immer, den eigenerzeugten Strom am besten zu 100% selbst zu versorgen und keinen Strom aus dem Netz zu ziehen. Dies ist jedoch nur begrenzt möglich und wirtschaftlich sinnvoll. Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Jahreszeiten, die Möglichkeiten des Kunden bezüglich Bau und Größe einer Photovoltaikanlage und natürlich die Individualität jedes einzelnen Mitbewohners. Daher sollte man sich beim Kauf eines HEMS auch immer Gedanken über die Anwendung machen und was man damit überhaupt erreichen möchte. Empfohlen sind offene Systeme, die eine Vielzahl an Geräten einbinden können. Ich habe noch mal ein Beispiel für dich, dann ist es leichter zu verstehen. Nach der Photovoltaikanlage wird eine Wallbox angeschafft. Der Geschirrspüler ist von Bosch, die Waschmaschine von Miele, die Rollladensteuerung von Romo und das Licht wird von Philips gesteuert. Aber du willst natürlich nicht jede einzelne Steuerung über eine separate App, sondern alles in einer App haben, oder? Deshalb an dieser Stelle ein Tipp zur Kompatibilität. Fokussiere dich nicht zu sehr auf heute, sondern immer auch auf die Zukunft und wähle dein HEMS dann nach deinen Anforderungen aus. Sektorenkopplung. Kommen wir mal zu einem wirklich spannenden Thema, die Sektorenkopplung. Ist das nun eine Innovation oder notwendige Technologie? Naja, wir wollen hier keine Diskussion aufmachen, aber die Sektorenkopplung ist auf jeden Fall der Schlüssel zur Klimaneutralität. Aber von vorne, was macht die Sektorenkopplung eigentlich? Sie verbindet die Strom-, Wärme- und Gasnetze sowie den Mobilitätssektor miteinander. Mittels Power-to-X-Technologien kann Strom in anderen Sektoren übertragen werden. So lassen sich Synergieeffekte zwischen den Sektoren nutzen. Moment, was sind denn jetzt Sektoren? Und warum ist es so wichtig, diese zu verbinden? Und meine Güte, schon wieder ein neues Wort. Power to X? Was heißt das denn jetzt eigentlich? Bei der Sektorenkopplung geht es grob gesagt darum, den Energiesektor mit den Sektoren Industrie, Verkehr und Gebäude zu verbinden und diese dann gemeinsam zu optimieren. Die Idee, wenn alle Sektoren miteinander vernetzt sind, kann mithilfe der erneuerbaren Energien der CO2-Ausstoß reduziert werden. Dabei können Speichertechnologien die volatilen erneuerbaren Energien ausgleichen. Zwei Strategien für Sektorenkopplung. In den sogenannten Verbrauchssektoren Industrie, Verkehr und Gebäude gibt es bisher nur geringe Fortschritte bei der Dekarbonisierung, also der Reduktion von Treibhausgasen. Hier werden bisher besonders viele fossile Brennstoffe verwendet und entsprechend hoch ist der CO2-Ausstoß. Um weniger Treibhausgase auszustoßen, müssen diese drei Sektoren stärker auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden. Erst wenn Industrie, Verkehr und Gebäude gemeinsam betrachtet und optimiert werden, lassen sich auch die CO2-Emissionen nachhaltig senken. Und hier setzt die Sektorenkopplung mit zwei Strategien an. Erstens elektrifizieren. Um die CO2-Emissionen zu senken, lässt sich ein Teil des Endenergieverbrauchs elektrifizieren, also durch Strom abdecken, der langfristig aus erneuerbaren Energien stammen soll. Bei der Elektromobilität fahren Autos, Roller und andere Fahrzeuge mit Strom statt mit Benzin und Diesel. Das ist klar, oder? In Gebäuden ist es so, dass klassische Heizungen durch elektrische Wärmepumpen ersetzt werden. Statt mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas heizen oder kühlen sie mit Strom. Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, desto stärker werden fossile Energieträger verdrängt. Zweitens, Power to X. Klimaneutrale, synthetische oder biogene Brennstoffe wie Wasserstoff, Methan, Benzin oder Kerosin können ebenfalls den CO2-Ausstoß senken. Im sogenannten Power-to-X-Verfahren werden synthetische Brennstoffe aus überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt. Diese Brennstoffe können über die bereits bestehende Gas- und Wärmeinfrastruktur genutzt werden. In Deutschland gibt es im Energiesektor bereits einige Fortschritte bei der Sektorenkopplung. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch steigt, die CO2-intensive Kohleverstromung wird schrittweise reduziert und spätestens im Jahr 2038 beendet. Die nationale Wasserstoffstrategie ebnet zudem den Weg für den Einsatz von klimaneutralen Brennstoffen in den Verbrauchssektoren. Sektorenkopplung und der Ausbau der Netzinfrastruktur. Das Stromnetz ist das verbindende Element zwischen den verschiedenen Verbrauchern und Erzeugern im Energiesystem. Heute wird oft davon gesprochen, dass Windenergieanlagen wegen drohender Überlastung des Stromnetzes teilweise gedrosselt werden müssen und dass neue Stromleitungen notwendig sind, um den Windstrom von Norden in den Süden zu bringen. Das ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Für die Energiewende brauchen wir zwar den Bau neuer Stromleitungen, aber auch die Modernisierung der Netzinfrastruktur mit Hilfe digitaler Informations- und Kommunikationstechnik. Dadurch können Erzeugung und Verbrauch besser miteinander verknüpft und aufeinander abgestimmt werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Sektorenkopplung. So kann das Potenzial der bestehenden Netzinfrastruktur viel besser genutzt werden, ohne die Netze zu überlasten und ohne unnötig viele Leitungen bauen zu müssen. Hier spielt der Ausbau der digitalen Stromzähler eine bedeutende Rolle. Sektorenkopplung und Digitalisierung hängen zusammen. Für ein optimales Zusammenspiel der vielen dezentralen Stromerzeuger und Verbraucher kommt es künftig auf die Bereitstellung von Echtzeitdaten zum aktuellen Netzzustand an. Dabei sollen Erzeuger bessere Informationen zum aktuellen Strombedarf der Verbraucher bekommen. Umgekehrt soll ihnen signalisiert werden, ob gerade viel oder wenig Strom verfügbar ist. So lassen sich regionale und netzdienliche Flexibilitätsoption erschließen und die Versorgungssicherheit gewährleisten. Digitale Kommunikationstechnik kann dazu beitragen, dass beispielsweise bei höherem Strombedarf von Verbrauchern auf Stromspeicher zurückgegriffen werden kann oder dass aktuelle nicht benötigte Windstrommengen dazu genutzt werden, um Speicher zu befüllen. Digitale Kommunikationstechnik kann dazu beitragen, dass beispielsweise bei höherem Strombedarf von Verbrauchern auf Stromspeicher zurückgegriffen werden kann oder dass aktuell nicht benötigte Windstrommengen dazu genutzt werden, um Speicher zu befüllen. Durch eine moderne Netzinfrastruktur, die mit Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet ist, wird das Energiesystem sozusagen intelligent und flexibel. Die Blockchain-Technologie. Ein in aktuellen Studien häufig diskutierter Aspekt zum Thema ist die Blockchain-Technologie. Dabei werden Transaktionen in Datenblöcken zusammengefasst. Neue Blöcke werden jeweils an die bestehenden Blöcke angehängt, sodass eine immer länger werdende Datenkette entsteht. Daher der Name Blockchain. Die Transaktionsdaten einer Blockchain werden auf vielen Rechnern dezentral gespeichert, was das System besonders sicher macht. Die Blockchains könnten Stromlieferung und Bezahlung direkt zwischen Anlagebetreibern und Kunden ohne zwischengeschaltete Akteure abgewickelt werden. Durch sogenannte Smart Contracts könnten die Transaktionen automatisiert ausgeführt werden. Aber was ist ein Smart Contract? Dieser Contract ist ein Liefervertrag, in dem bestimmte Kriterien vorab festgelegt werden, bei deren Eintritt automatisch eine Transaktion ausgelöst wird. Beispielsweise beziehen Kunden Strom, wenn eine gewisse Preisschwelle unterschritten oder lokal erzeugter Strom verfügbar ist. So könnte der Stromhandel zwischen dezentralen Stromerzeugern und Verbrauchern digital und automatisiert abgewickelt werden. Der Blockchain wird das Potenzial zugeschrieben, dabei zu helfen, die erneuerbaren Energien flexibel ins Energiesystem zu integrieren. Die Technologie könnte eine große Zahl an Einheiten im Energiesystem bündeln, vernetzen und zu einem virtuellen Energiepool zusammenfassen. Und weiter geht's mit der Aufzählung der Innovationen. In virtuellen Kraftwerken läuft alles zusammen. Virtuelles Kraftwerk, Moment mal, was ist das eigentlich? Ein virtuelles Kraftwerk ist die Summe aus der digitalen Vernetzung von Einzelanlagen, die zusammengeschaltet, gesteuert, wie ein Großkraftwerk agieren können. Bausteine eines virtuellen Kraftwerks sind zum Beispiel Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke oder Wasserkraftanlagen, aber auch Energiespeicher, die gekoppelt betrieben werden. Die jeweiligen technischen und ökonomischen Eigenheiten der einzelnen Technologien ergänzen sich durch die Zusammenschaltung gegenseitig. Das gewährleistet eine sichere und flexible Stromerzeugung. Ein virtuelles Kraftwerk kann zum Beispiel Lastspitzen glätten oder Regelenergie bereitstellen. Die Bezeichnung virtuell bezieht sich darauf, dass der Erzeugungsverbund nach außen hin wie ein einzelnes großes Kraftwerk erscheint, aber eigentlich kein einzelnes Kraftwerk existiert, sondern mehrere, über verschiedene Standorte verteilte Anlagen. Und warum nicht mehr davon? Bei der Sektorenkopplung ist noch Luft nach oben. Zumeist steckt sie, um ehrlich zu sein, sogar noch in den Kinderschuhen. Die Frage ist dabei also, woran liegt das? Bei der Sektorenkopplung geht es im Kern darum, Strom verstärkt bei Anwendungen in den Bereichen Wärme, Verkehr und Industrie einzusetzen. Zu einer Zeit, in der es noch kaum erneuerbare Energien gab, ergab das nämlich keinen Sinn. In Deutschland erzeugen wir aber bereits 46,2% an Strom durch Windenergie und Photovoltaik. Und deshalb wird die Sektorenkopplung immer attraktiver. Sie öffnet Klimaschutzoptionen für die anderen Energiesektoren und sie bietet die notwendige Flexibilität für den zunehmenden Ausgleichsbedarf im Stromsystem. Für die weitere Entwicklung der Sektorenkopplung ist jedoch auch der weitere starke Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie essentiell. Da der Stromverbrauch durch die Elektrifizierung der verschiedenen Energiebedarfssektoren wächst. Aber was braucht die Sektorenkopplung jetzt? Damit diese Sektorenkopplung im Energiesystem weiterentwickelt und verankert werden kann, bedarf es einer klaren politischen Regulierung. Also an alle Politikerinnen und Politiker da draußen, jetzt mal die Ohren scharf stellen. Sektorenkopplung braucht nämlich faire Rahmenbedingungen. Zum Beispiel flexible Strompreise, weniger Bürokratie, das Ende von Subventionen für fossile Energieträger und eine echte Zukunftsperspektive für erneuerbare Energien. Für die Energiewende und Sektorenkopplung müssen diese staatlichen Förderinstrumente gezielt eingesetzt werden. Denn erste Leuchtturmprojekte zeigen, dass die Sektorenkopplung für eine lebenswerte Zukunft nicht nur notwendig ist, sondern auch sehr viele positive Wirkungen hat. Also wie vorhin schon erläutert, alles wird smart. Das wissen wir jetzt. Also der Stromzähler wird ein Smart Meter. Die intelligenten Geräte heißen Smart Devices. Und das eigene Zuhause wird zum Smart Home. So. Und natürlich macht dieser Begriff auch nicht vor den Stromnetzen Halt. Der Begriff Smart Grid steht für ein intelligentes Stromnetz, welches mit den Bedürfnissen und Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Einklang gebracht werden muss. Das intelligente Stromnetz optimiert die Zusammenarbeit von Stromproduzenten, Speichern, Verbrauchern und Energieübertragungsnetzen und Energieverteilungsnetzen. Und kleine Info, wenn euch diese Begriffe gerade nichts sagen, dann hört doch in Folge 5 rein, denn in der dreht sich alles um Strom. Aber wie funktioniert diese optimierte Zusammenarbeit jetzt? Naja, indem die Bestandteile durch kommunikative Vernetzung und Steuerung optimal miteinander verbunden und vor allem überwacht werden. Ziel ist die Sicherstellung der Energieversorgung auf Basis eines effizienten und zuverlässigen Systembetriebs. Also ist das Smart Grid in Verbindung mit dem Smart Meter einer der wesentlichsten Bestandteile der Energiewende. Okay, das ist spannend und damit essentiell für das Gelingen der Sektorenkopplung. Und weiter geht's mit den Innovationen. Zum Beispiel dem Ausbau von Stromnetzen und Speichertechnologien. Für die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland ist eine Umstrukturierung des Stromnetzes zwangsläufig, da heute der Strom nicht mehr nur in großen Anlagen erzeugt, sondern dezentral eingespeist wird. Der Trend zu einem Stromnetz mit dezentralen Energieerzeugern führt zu einem enormen Ausbaubedarf, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Geschätzt wird ein Ausbau und Umbau der Stromnetze von rund 200.000 Kilometern bis zum Jahr 2030. 200.000? Das sind ungefähr 5 Erdumrundungen. Also das heißt, man müsste fast 5-mal um die Erde reisen, um genau diese Strecke zurückzulegen. Krass. Außerdem bringen erneuerbare Energien die Schwierigkeit mit sich, dass sich ihre Lieferzuverlässigkeit oft nicht voraussagen lässt. Das Zusammenspiel aus Wetterbedingungen und der Produktion von Energie hat zur Folge, dass neben dem Ausbau von Stromnetzen auch der Ausbau von Speichertechnologien angestrebt werden muss. Keine Frage, eines ist in dieser Folge bereits deutlich geworden. Es gibt hier noch wirklich viele, viele lose Enden, an denen auch intensiv gearbeitet wird. Aber wenn du diesen Podcast bisher aufmerksam gehört hast, und davon gehe ich jetzt mal aus, wirst du feststellen, dass auch die Umstellung vom Verbrenner auf den elektrischen Antrieb durchaus Sinn ergibt. Wir könnten an dieser Stelle viele naheliegende Gründe anführen, das Klima, die Endlichkeit der fossilen Brennstoffe, die Luftverschmutzung und so weiter und so weiter. Aber klar ist doch, du kannst mit deinem eigenen Zuhause dazu beitragen, die Energie umzusetzen und dabei noch Geld sparen. Und die Vernetzung des Elektrofahrzeugs mit dem Stromnetz und oder dem eigenen Zuhause macht dies nochmal deutlich. Aber dazu kommen wir jetzt zum Schluss nochmal ausführlich. Vehicle to Grid und Vehicle to Home. Elektrofahrzeuge stehen zu 95% der Zeit ungenutzt irgendwo geparkt herum. Durch bidirektionales Laden werden sie aber zu aktiven Komponenten, die zu einer Balance in vernetzten Energiesystemen beitragen können. Okay, Moment nochmal. Was heißt denn bidirektionales Laden? Vehicle to Grid, kurz V2G, heißt übersetzt Fahrzeug zu Stromnetz. Es erlaubt die Entnahme von Strom aus E-Fahrzeugen und die Rückspeisung ins Netz, wenn dort zusätzlicher Strom benötigt wird. Vehicle to Home, kurz V2H, hat ein ähnliches Konzept. Allerdings gelangt der Strom hier aus dem Auto ins Haus, um dort andere Geräte, wie zum Beispiel deinen Kühlschrank, mit Strom zu versorgen. V2G und V2H verleihen modernen Energiesystemen eine enorme Flexibilität, da sie die Nutzung von E-Fahrzeugen als zusätzliche Energiespeicher ermöglichen. Intelligentes Laden ist von Natur aus unidirektional. Der Strom fließt in eine Richtung aus dem Netz oder einer anderen Stromquelle, um das Elektrofahrzeug zu laden. Durch intelligentes Laden kann der Zeitpunkt des Aufladens des E-Autos verändert werden. So können flexible Lasten in Zeiten außerhalb der Spitzenlast verschoben werden, um den Verbrauch auszugleichen. Ladevorgänge und Ladepräferenzen wie Abfahrts- und Ankunftszeit sowie erforderliche Reichweite können ebenfalls an die Anforderungen des Eigentümers angepasst werden. Darüber hinaus kann intelligentes Laden die Flexibilität maximieren, indem es in Übereinstimmung mit den Time-of-Use-Tarifen bzw. dynamischen Stromtarifen geladen wird. Dagegen ermöglicht bidirektionales Laden, den Strom in die andere Richtung zu leiten. So kann das Laden und Entladen der E-Fahrzeuge nach den Bedürfnissen des Netzes oder des Hauses ausgerichtet werden. Bei Vehicle to Grid, kurz V2G, wird das Fahrzeug an das lokale Stromnetz angeschlossen und die dort gespeicherte Energie kann in Zeiten von niedriger Stromversorgung genutzt werden. So kann die Batterie des Fahrzeugs je nach Bedarf des Netzes geladen oder entladen werden, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die Batterien angeschlossener E-Fahrzeuge, zum Beispiel von Elektroflotten, können auch gebündelt werden, um ein größeres Speichervolumen bereitzustellen, wenn Strom eben benötigt wird. Diese Fahrzeuge können dann bei geringer Nachfrage vollständig aufgeladen werden, sodass sie bei Bedarf mit voller Batteriekapazität fahren können. So können virtuelle Kraftwerke entstehen. Das Konzept von Vehicle to Home, kurz V2H, funktioniert ähnlich wie das andere Konzept, also V2G. Allerdings speist das Elektrofahrzeug den Strom nicht direkt in das örtliche Stromnetz ein, sondern in einen angeschlossenen Haushalt, um andere elektrische Geräte, wie vorhin schon gesagt, also deinen Kühlschrank oder deine Lampe, eben zu betreiben. Auf diese Weise können Hausbesitzer E-Fahrzeuge als Zwischenspeicher nutzen, indem sie überschüssige Energie aus ihren Elektrofahrzeugen für den eigenen Bedarf verwenden. Wenn zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt und es für die lokale Solarstromerzeugung nicht optimal ist, kann der im Elektroauto gespeicherte Strom in das Haus eingespeist werden, um eine Wärmepumpe oder Haushaltsgeräte zu betreiben. Wenn dann mal die Sonne scheint, kann das Elektroauto mit Solarenergie wieder aufgeladen werden, um für die nächste Fahrt bereit zu sein. Auf diese Weise wird die Selbstversorgung maximiert, da die Hausbesitzer weniger vom Stromnetz abhängig sind und so die Kosten minimieren können, ohne Kompromisse bei der Mobilität einzugehen. Natürlich gibt es auch hier wieder eine Vielzahl an Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Über einen Link in den Shownotes kannst du dir dieses Thema noch einmal genauer anschauen. Aber auch abgesehen davon ist doch bereits sehr gut zu erkennen, wie unser eigenes Zuhause in die Energiewende mit einbezogen werden kann. Und nur so können wir auch in Zukunft die stabile Energieversorgung aktiv mitgestalten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie immer kannst du uns mit deinem Feedback erreichen unter info@energielotse-podcast.de. Und du kannst uns auch abonnieren und bewerten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.